neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Weitermachen. How-to-Widerstand in autoritären Zeiten. Das ist das Thema dieser Sendung. Ob mit oder ohne Regierungsbeteiligung der Blauen Partei in Sachsen-Anhalt, die Luft für AktivistInnen und marginalisierte Menschen wird dünner, ebenso wie für Bildung, Kultur und soziale Sicherheit. Der drohende Umbau des Staates auf Landesebene und die restriktiv-autoritäre Politik der Merz-Regierung fordern von uns jene Solidaritäten, über die wir so oft sprechen. In der folgenden Panel-Diskussion geht es darum, was das in der Praxis bedeutet, wie wir unser Wissen und unsere Strukturen absichern können und warum Schockstarre keine Option ist. Eingeladen sind antifaschistisch und antirassistisch engagierte Menschen aus Thüringen, Queer Pride Dresden, Hannes Püschel von Opferperspektive e.V. Brandenburg, Heike Kleffner, Journalistin, Autorin und Mitautorin des Podcasts Kipppunkt Ost und eine Vertreterin des Kultur- und Hausprojekts Komplex Schwerin. Moderiert wurde die Panel-Diskussion von Sonja Nielbock. Sie fand statt als Kooperation der INI-Solidaritätszuschlag mit dem Freien Senderkombinat Hamburg und wurde gefördert von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Panel-Diskussion wurde am 23. August 2026 aufgezeichnet. Ihr hört im Folgenden den ersten Teil. Den zweiten Teil könnt ihr in der kommenden Ausgabe von O-Ton Playback hören. O-Ton Playback gibt's immer am Freitag um 19 Uhr und am darauffolgenden Dienstag um 14 Uhr.
Ich habe ein Zitat von Jakob Springfield mitgebracht, der ja mit seinen Büchern bekannt geworden ist. Und ich fand es einfach total gut, nochmal drauf zu gucken, wie er sagt, viele blenden die Zukunft aus, versuchen gerade im Hier und Jetzt zu leben, weil sie nicht wirklich daran glauben, wie ein Weiterleben in einer friedlichen Demokratie sein könnte. Und viele leben im Moment, weil sie angesichts der Klimakrise, Rechtspopulismus und Co. psychisch es schwer hinbekommen, das anders zu leben. Und das ist kein guter Ausblick. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die genau das tun. Und die sitzen hier heute auf dem Podium. Und herzlich willkommen. Also, ich fange einfach mal an. Aus dem Bundesland Thüringen sind Arthur und Hussein da, die gemeinsam schon lange gemeinsam antifaschistische, antirassistische Politik machen und ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen, von ihren Erfahrungen im Alltag vor allen Dingen auch. Dann haben wir aus Sachsen, aus Dresden, Jascha, der Projekt Queer Pride aus Dresden vorstellen wird und eure Erfahrungen. Dann haben wir Mecklenburg-Vorpommern und das tolle Kulturzentrum, oder das ist ein soziokulturelles alternatives Wohn- und Kulturzentrum, Komplex aus Schwerin. Das wird Franka erzählen. Schön, dass du da bist. Genau. Und dann haben wir Brandenburg. Hannes wird genau aus der Perspektive auch schon über lange, lange Zeit Beratungsarbeit in der Betroffenenberatung und eben zu gucken, ja, wie entwickelt sich die Situation und was erlebt ihr auch in der Beratungsstelle, wie siehst du das berichten. Und für das Bundesland Sachsen-Anhalt, Heike Kleffner, stehst du jetzt heute als Journalistin und viele kennen sie bestimmt auch über den Podcast Kipppunkte, den ich zumindest hier auch sehr, sehr empfehlen kann, zu hören, der vor allen Dingen jetzt gerade die Landtagswahlen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern quasi begleitet und vorbereitet, also mit sehr, sehr viel spannenden Themen, wichtigen Themen. Das wären jetzt erstmal die grobe Vorstellung von euch. Ich würde jetzt gerne mal dann mit euch anfangen aus Thüringen. Ein bisschen so eure Frage, also die Frage, die wir ja auch besprochen haben, wo ihr einfach guckt, wann passt wer von euch, wie beschreibt ihr eure aktuelle Praxis, was hat sich verändert in den letzten Jahren, nehmt ihr eine Veränderung wahr, wie gestaltet ihr eure Arbeit, was geht, was ist wichtig, vielleicht auch zum Thema eigene Sicherheit, dass ihr einfach mal ein wenig kurz skizziert, was euch da wichtig ist zu beschreiben.
Okay, ich mache mal Anfang. Ich bin Arthur, ich wohne in Erfurt und ich bezeichne mich immer als zweite Generation DDR-Punk, erste Generation Antifa in Thüringen. Und ich bin explizit nicht dafür da, jetzt von den Baseballschlägerjahren zu erzählen. Weil ich glaube, die Gegenwart ist ambivalent genug, dass wir erstmal hier bleiben müssen. Aber ich komme nicht drum herum, dann öfters mal auch ein paar Rückblicke zu machen. Und zwar folgendes. Es heißt ja immer, es gibt ein Ost-West-Problem und das hat sich schon angeschnitten, dass das viele nicht mehr so sehen. Das stimmt doch so. Was wir vor allem in Thüringen haben, ist ein Stadt-Land-Problem, ein ländlich geprägtes Land mit wenig Universitäten. So. Und das heißt, dass wir konzentriert Strukturen, meistens gesicherte Strukturen in Jena, in Erfurt haben. Und ansonsten fängt ab da die Landarbeit an. Das heißt, da lebt dann irgendwie eine Gegenkultur zu einem mehr oder weniger mittlerweile vorhandenen rechten Mainstream, hängt dann von kleinen Projekten in Kleinstädten ab. Und diese kleinen Projekte in den Kleinstädten, die müssen unheimlich viel aushalten und eine Bandbreite hinkriegen, die wir in den Städten nicht brauchen, weil wir da ganz gut schnell in unseren eigenen Bubbles verschwinden. Weil in der Regel ist es so, das war in der ostdeutschen Antifa zu Anfang nicht so, dass mittlerweile die Antifa mehr oder weniger von Abkömmlingen des Bildungsbürgertums gebildet werden, die dann auch die Tendenz haben, unter sich zu bleiben. Das heißt, dass du außer der eigenen Bubble selten noch mit anderen Leuten zu tun hast. Und das können sich Kleinstadtgruppen und Projekte nicht leisten. Und dann kommst du halt zum Beispiel nach Saalfeld rein, bis zum Schlossberg und hast dann so sehr untypisch von Handwerker über Pflegerin, über Krankenpfleger, über Azubis, Abiturienten, alles auf einem Haufen von Mitte 50 bis 15, was es so in Erfurt oder Jena nicht gibt. Und die sich dann einigen und versuchen, dieses Projekt gegen jede Abwanderung aufrechtzuerhalten. Und so ähnliche gibt es auch andere in Greiz, die Siebenhitze. Ich wusste von denen nichts, bis wir irgendwann mal eingeladen wurden, dort einen Talk zu machen und dann kam wieder rein und wo kommen die ganzen Leute hierher? So ähnliche Sachen gibt es noch in Eisenberg und in Gera noch, das Shalom. Und ich denke, so antifaschistisch, dort spielt die Musik. In Südthüringen ist es das AK-40, was bekannt ist, weil es in letzter Zeit doch öfters genannt wurde. So, ne? Das Ding ist, die haben natürlich meistens ihre eigene politische Agenda und sie müssen auch in diesem kleinstädtischen Milieu leben können. Das heißt, den anderen Leuten auch begegnen und das heißt auch Kompromisse zu machen, die in den größeren Städten dann nicht mehr gemacht werden von den Ansprüchen her, wie Menschen miteinander umgehen. Zum Beispiel, wenn es um Sexismus geht und um alles Mögliche. Und da ist es ganz häufig so, dass solche Projekte dann ganz schnell einen Ziegelstein in den Nacken geschmissen bekommen, weil sie die Kriterien nicht erfüllen und dass es zu einer Entsolidarisierung kommt. Ne? Und das ist jetzt meine Message, dort mit einem anderen Verständnis ranzugehen, außer dem, was sich in den größeren Städten in sortierten Milieus erarbeitet wurde. Das heißt nicht irgendwie da zurückzugehen, sondern Grauzonen zuzulassen und in eine Diskussion zu gehen und nicht in einen Frontalangriff.
Das So. Dankeschön. Hussein, magst du noch was aus deiner Perspektive ergänzen, mit was Arthur eben erzählt hat?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Also die Begegnung mit Faschos ist im Alltag frontal, weil man nicht in linken Kreisen, halt in studierten Kreisen sitzt und später halt in Gewerkschaftsjobs oder halt in Beratung, sondern man muss da in die Schule mit und die Berührung ist auf dem Land noch halt viel Offensive halt alle in der Stadt, und der Stadt ist trotzdem halt die Möglichkeit sehr groß, wenn man da lebt und nicht nur halt in linken Kreisen und in Hausprojekten halt da abhängt, sondern auch da lebt, Ausbildung, Fußballverein und das, was ich dazu ergänzen wollte, und gebe ich weiter.
Vielen Dank. Das hat es ja auch schon mal ausgeführt, dass ihr beide ja auch schon ein bisschen erstmal gesagt habt, dass der Fokus auch darauf liegt, wie ist überhaupt der Alltag gestaltbar mit einigermaßen Sicherheit, wie viel Informationen und Recherchearbeit braucht es, um zu wissen, mit wem kann ich wie offen reden und wo kann ich agieren, und dass eben Arbeits- und Lebensverhältnisse da erstmal im Fokus sind und dass es sozusagen im Gegensatz steht, zu sagen, irgendwelche Gruppen, Lesegruppen oder Politgruppen, die dann lange theoretisch diskutieren, ihr das eher kontraproduktiv oder behinderlich findet, zu sagen, hier, aber das ist doch die Praxis. Und das fand ich jetzt so ein Thema vielleicht auch für uns gemeinsam zu sagen, worum geht es im Arbeits- und im Lebensalltag, im Wohnen und im Sein gemeinsam, und genau, eher zu gucken, wo wir Gemeinsames finden und weniger Abgrenzungen auch zwischen linken Gruppen. Genau. Ja, vielleicht Jascha, aus Dresden und eurer Arbeit der Queer Pride. Magst du für Menschen, die das Projekt noch nicht kennen, vielleicht in zwei Sätzen erzählen, was wichtig ist, worin sich eure Arbeit auszeichnet und wie du es gerade wahrnimmst? Wie könnt ihr so weitermachen in Sachsen? Was hilft am Weitermachen?
Genau, ja, wir sind die Queer Pride und wir machen einmal im Jahr die Queer Pride. Das ist auch unser zentrales Ding in Dresden. Das ist eine Alternativveranstaltung zum CSD Dresden. Genau, und drumherum machen wir noch andere spaßige und auch leider nicht so spaßige Sachen. Das ist tatsächlich sehr breit. Also von die letzten Jahre Anreisen zu CSDs auf dem Land, als auch Soli-Veranstaltungen und auch Community-Events für die queere Community. Und auf die Frage, wie sich jetzt unser Aktivismus verändert hat, kann ich gar nicht so direkt antworten, weil die Queer Pride gibt es erst seit 2020. Also sie ist quasi eine Reaktion auf diesen Rechtsruck, der ja schon eine Weile geht, also der aktuelle. Genau, also als Reaktion darauf hat sie sich gegründet, um eine klarere linksradikale Perspektive auf queere Themen zu lenken und nicht wie der CSD Dresden das macht, so ein bisschen sagen, ja, wir sind gegen rechts, aber sich letztendlich auch nicht von rechts abgrenzen und irgendwie trotzdem noch AfD einladen oder wenigstens tolerieren auf Veranstaltungen. Genau, das wäre jetzt so die Kurzfassung.
Genau, dann gehen wir, also jetzt, dass wir mindestens zwei Runden machen können, dass alle zweimal zu Wort kommen, einmal ein bisschen mit die Situationsbestandsaufnahme, was erlebt ihr, und später nochmal, wie geht's weiter, was hilft beim Weitermachen, was braucht ihr, was können andere tun, wie können wir gemeinsam solidarisch weitermachen, als zweite Runde. Und jetzt, deswegen kommen wir nachher wieder zurück, auch nach Dresden zur Queer Pride. Genau, jetzt aus dem Komplex heraus, eure Erfahrung, Franka, vielleicht nochmal, dass du auch kurz skizzierst, was würdest du sagen, ja, was ist die Struktur, die ihr anbietet, und ja, wie könnt ihr jetzt, bei euch steht die Landtagswahl vor der Tür, wie geht ihr vielleicht auch damit um, was möchtest du vielleicht zum Thema aktuell berichten?
Das ist eine spannende Frage. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon noch mal ein bisschen Zeit, und dieses wie weitermachen, also dieses Weitermachen ist halt gerade ganz spannend, nicht wirklich irgendwie aufzugeben, und wie das eben auch schon so angeklungen hat, dass sich so linke Strukturen zerschlagen in dieser heutigen Zeit, das ist gerade irgendwie so wichtig und für mich persönlich wahrzunehmen. Und was ich selber in Schwerin gerade feststelle, ist, dass diese Vernetzung deutlich besser funktioniert, sodass man Kapazitäten einfach bündelt und gemeinsam halt weitermacht, ohne so diesen Fokus, den man so bislang hatte, verliert und nicht irgendwie jetzt nur auf ein bestimmtes Datum, bei uns ist es halt der 20.09. richtet, sondern einfach, okay, wie machen wir einfach weiter, ohne dieses Weitermachen an sich so groß zu machen. Genau. Ja.
Magst du mir noch mal ganz kurz, weil ich jetzt vorhin nicht so viel von eurer Arbeit erzählt habe, sagen, was ihr für in letzter Zeit macht, ist ja auch ein bisschen so eine Idee, die ich auch mit als Impuls mit reingeben wollen würde. Vielleicht, also Schwerin ist jetzt von Hamburg aus das Nächste von den die Leuten, die hier auf dem, von euch vielleicht auch mal hinzufahren und zu einer Veranstaltung zu euch zu gehen. Und es könnte ja nochmal motivieren zu sagen, ist das eigentlich auch interessant, dann der Austausch, dass Leute vorbeikommen, was gemeinsam machen oder einfach mal mit euch gemeinsam einen Abend verbringen.
Genau, also mit dem Komplex in Schwerin decken wir halt so mehrere Möglichkeiten ab. Also zum einen sind wir ein Wohnprojekt, das heißt, dass günstig Wohnfläche bereitgehalten wird. Dann haben wir diverse breit gefächerte Veranstaltungen regelmäßig und wiederkehrend bei uns im Haus. Wir haben regelmäßig den Mittwochstresen, um einfach einen Treffpunkt zu schaffen, der beständig ist und darüber hinaus eben immer politisch motivierte Veranstaltungen, also immer auch mit einer Message, die wir versuchen weiterzugeben. Und deine Fragen, die du mir eben gerade stelltest, kamen mir jetzt eben noch mal kurz in den Kopf, dass unser großes Privileg jetzt derzeit von dem CDU-regierten Schwerin ist, dass wir als Haus völlig frei organisiert sind. Wir sind selbst organisiert, wir sind frei von allen städtischen, kommunalen Sanktionen, sage ich mal inzwischen. Und das macht die Arbeit halt immer noch lebendig auf eine Art und Weise, ohne halt Vorgaben einhalten zu müssen. Genau.
Ja, vielen Dank. Das war auch so ein roter Faden in meinen Vorgesprächen, so eine Frage auch. Weitermachen heißt ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Wahlprogramme umgesetzt werden, also das, was Sie da schreiben, dann hat das natürlich auf linke, queere und kulturelle Projekte großen Einfluss, dass die einfach der Geldhahn zugedreht wird. Und was bedeutet das? Und dann eher zu sagen, wir haben schon die Erfahrung, ohne staatliche Gelder gut klarzukommen mit Soli-Partys, mit Konzerten, mit Spendenaktionen. Und es gibt zum Glück ja auch, das kommen wir nachher am Ende vielleicht auch nochmal wieder im Fokus nehmen, aber hier auch schon mal reinzubringen, eben zum Beispiel die Organisation, den Verein Polylux, die eben gerade für ostdeutsche Projekte Gelder eben akquirieren und verteilen, gerade in ländlichen Bereichen oder insbesondere. Und dass das eben umso wichtiger wird, wenn klar ist, dass aus politischen Gründen Projekte nicht mehr gefördert werden. Genau. So, die, Hannes, du hast in Brandenburg schon sehr lange Beratungsarbeit gemacht. Und vielleicht erzählst du ein bisschen was von deinen Erfahrungen im Bundesland Brandenburg und wie du die Situation einschätzt und was du zum Thema, wie erhaltet ihr die Struktur, eure Praxis?
Also wir machen seit Ende der 90er Jahre Beratung für Betroffene von rechter Gewalt und erleben natürlich dadurch auch das Auf und Ab und die Veränderungen, sagen wir, von rechter Bewegung, viel natürlich im ländlichen Raum Brandenburg, auch sehr ländlich geprägt. Was wir in den letzten 2-3 Jahren viel sehen, ist was, oder womit wir viel zu tun haben, was, glaube ich, in seiner Widersprüchlichkeit hier für die Veranstaltung interessant ist. Einerseits sehen wir wahnsinnig viel rechte Gewalt, viel Drohung, viel Angst, also erleben viel Angst, hören viel Angst und so weiter. Und andererseits sehen wir unter dem, ich sage jetzt mal, Label CSD tatsächlich gerade eine doch große Bewegung von hauptsächlich jungen und sehr jungen Leuten, die auf einmal auch an Orten, sag mal, wenn mir da vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, da findet ein CSD statt, hätte ich gesagt, nie und nimmer. Das geht gar nicht, unverantwortlich, gefährlich und so weiter. Und in diesen kleinen Städten findet heute ein CSD statt, als ganz maßgeblich auch als ein Protest gegen die AfD. Und das ist eine Bewegung, die gerade lernt, mit rechter Gewalt und mit Drohungen umzugehen, damit einen Umgang zu finden. Und so gut wir können, begleiten wir sie dabei.
Genau, ich fand das auch sehr spannend im Gespräch mit dir, dass wir ein bisschen die Frage immer ist, was fokussieren wir und welche Geschichten erzählen wir, und dass es so schnell, also dass es auch so ein Thema war, was mich in Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema so beschäftigen, dass es so schnell sowas gibt. Es gab so Reflexe wie, ja, ich habe immer mal wieder von Menschen gehört, ja, das ist ja ein ostdeutsches Thema und damit beschäftige ich mich nicht und das müssen sie, und dass wir aber gleichzeitig jetzt sagen, was werden da eigentlich manchmal für Stereotype auch aufgemacht, auch so dieses Ost-West-Ding und diese Unterschiede. Dabei haben wir ja zum Beispiel auf dem Land in Westdeutschland ein ähnlich hohe Zuwachs von rechtswählenden, denkenden Menschen, und dass wir eben dieses da gar nicht dann so drüber reden, und es ist so schön leicht, vielleicht aus so einer Hamburger Perspektive das so wegzuschieben, dass das so ein ostdeutsches Thema ist, wo es natürlich große Unterschiede gibt aufgrund von Geschichte und sozialstrukturellen Hintergründen, und gleichzeitig gibt es auch ganz viele Gemeinsamkeiten, wo wir gemeinsam nämlich für gleiche Werte und Ziele, nämlich antifaschistisch, antirassistisch, unterwegs sind und uns da solidarisch unterstützen wollen. Das ist ja so ein bisschen unser Fokus in unserer von unserer Veranstaltung und den anderen Veranstaltungen, die wir hier in Hamburg versuchen anzuschieben, auch mit dem Ostcafé und anderen Sachen, die wir am Ende auch nochmal euch ein bisschen darstellen. Und dieser Punkt, dass es einfach nicht darum geht, entweder oder zu diskutieren und das sich gegenseitig auszuspielen, sondern immer das beides zu sehen. Ja, wie du es eben sagtest, Hannes, da gibt es ganz viel Gewalt und Bedrohung, und gleichzeitig gibt es eben so viele Menschen, die seit langer Zeit Veranstaltungen machen, die da sind, die da bleiben, die gemeinsam solidarisch Widerstand leisten, die ihre Projekte weiter betreiben. Und den Fokus mehr darauf zu legen, ist ja auch eine Idee von unseren Veranstaltungen hier. Und da vielleicht jetzt gemeinsam mit euch auch nochmal drauf zu gucken, vielleicht ist es für euch auch sehr selbstverständlich, was ihr da tut. Und ich glaube, dass viele Leute, die hier sitzen, das nicht so kennen, dass ihr das gerne auch nochmal ergänzt und beschreibt, was sozusagen das ist, was ihr erlebt, was andere Leute tun. Also gerade je nach Perspektive, ob ihr eher aus dem Journalismus heraus analysiert und mit Leuten ins Gespräch kommt und darüber, oder eben in der Beratung, was da Menschen tun, oder in den konkreten Gruppen. Genau, und der andere rote Faden, der jetzt hier schon reinkam, ist zu sagen, also das habe ich sehr mitgenommen, wie bleiben wir beieinander, miteinander solidarisch und sehen auf das Gemeinsame, und wie verhindern wir, dass innerlinke Diskussionen eher dazu führen, dass wir uns mehr damit beschäftigen und da viel Zeit und Energie reingeht. Und ja, deswegen,
ich sage mal, innerlinke Diskussionen spielen für unsere Zielgruppen keine Rolle. Also, sag ich mal, innerlinke Diskussionen kann ich in Potsdam, wo ich wohne, mit einer Handvoll Leuten führen. Also schon in Cottbus, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes Brandenburg, da gibt es eine sehr brutale, durchaus auch gefährliche Nazi-Szene rund um den Fußballverein Energie Cottbus. Und da gibt es in der Stadt aber auch eine aktive, linke, alternative Szene, und ja, da haben die Leute natürlich zu, was weiß ich, verschiedenen, sag ich jetzt mal, globalpolitischen Sachen durchaus Präferenzen, aber die müssen miteinander klarkommen, sag ich mal, damit sie da irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegen, und das gelingt ihnen erstaunlicherweise auch, da einen Fuß auf den Boden zu kriegen und einen Fuß auf den Boden zu behalten, aber da spielen diese innerlinken Debatten faktisch nicht diese Rolle.
Wir machen jetzt erst nochmal weiter mit Sachsen-Anhalt und der Perspektive von Heike Kleffner. Und das waren jetzt irgendwie ein paar rote Fäden, wo du jetzt noch nicht gleich reagieren musstest. Aber danke erstmal, dass du da schon nochmal diese Perspektive reingebracht hast. Und durchaus, denke ich, spielt es hier eine Rolle, wo funktioniert es und was gibt es für Hindernisse. Ja, Heike, dass du kommst jetzt was mehr, erzähl, du lebst in Berlin und würdest sagen, hast jetzt hier sozusagen das Privileg, dass du dich persönlich als Person nicht bedroht fühlen musst, obwohl du eben recherchierst ja zu Rechtsterrorismus und dass das durchaus auch Sicherheit bestimmt benötigt, und doch ist es jetzt eher so, dass du mit deinem Wissen und Analyse heute hier mit drauf sitzt, und was uns wichtig ist auch, das ist ja die nächste Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt. Und da du da länger gearbeitet hast, so ein Blick darauf auch, Situation in Sachsen-Anhalt. Und ja, was sind, wie können Strukturen, die sich bewährt haben, erhalten bleiben aus deiner Sicht?
Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Und eigentlich sollte ich hier heute Katharina Wader sitzen, mit der zusammen und mit Julie Katz mache ich diesen Podcast Kipppunkt Ost, wie der Osten Demokratie entscheidet. Und ich würde gern zwei Beobachtungen mitbringen, die sich ziemlich an das anschließen, was du, Hussein und Arthur und auch Jascha, was ihr gesagt habt, nämlich ich nehme euch einfach mal an zwei Orte mit in Sachsen-Anhalt. Einmal Halberstadt, das ist eher eine kleine Stadt im Ostharz. Und dort gibt es die Zora, das ist ein soziokulturelles Zentrum, das kurz nach der Wende besetzt wurde, damals eben von der ersten Generation oder zweiten Generation Punk, Ostantifa, alternative Menschen über Jahre gegen wirklich harte Neonazi-Angriffe verteidigt wurde, auch gegen die damals genauso, muss man sagen, rechte Stimmung vor Ort wie heute. Und die Zora ist inzwischen ein soziokulturelles Zentrum, was eben auch ein Ort ist, an dem sich sehr, sehr viele Menschen treffen. Also in Halberstadt ist auch die Erstaufnahme von Sachsen-Anhalt für geflüchtete Menschen. Es gibt eine offene Asylberatung, es gibt ein offenes Café für Geflüchtete als einen sicheren Ort, aber es gibt auch sehr viele Angebote der freien Kinder- und Jugendhilfe und es gibt Nähcafés und Krabbelstuben und Stillorte, ja. Und dann hat aber die Zora auch was gemacht, was ich glaube, was sehr das beschreibt, was ihr beide ja auch beschrieben habt, nämlich die kleinen Orte, wo alle miteinander sprechen. Und die haben letzten September eine Gesprächsreihe angefangen, ausgehend von dem, was Schülerinnen und Jugendliche in Halberstadt, die sich nicht rechts oder explizit antifaschistisch positionieren, in den Schulen, aber auch abends, wenn es dunkel wird, erleben, nämlich harte neonazistische Gewalt, durch die Straßen gejagt zu werden und tatsächlich diese Erfahrung von, wo sind hier eigentlich Schutzräume und wo sind überhaupt die Erwachsenen in dem Ganzen. Und dieses erste Gesprächsforum haben diese SchülerInnen zusammen mit der Zora am örtlichen Gymnasium in Halberstadt organisiert und haben dort eben auch den CDU-Oberbürgermeister mit eingeladen, Daniel Zarata. Und man muss sagen, der Raum war voll, 150 Menschen, SchülerInnen, Eltern, Pädagoginnen, kommunale VertreterInnen. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, dass dieser Oberbürgermeister, nachdem er den Schülerinnen und Jugendlichen zugehört hat, gesagt hat, ja, er muss zugeben, er hat das Problem neonazistischer und rechter Gewalt unterschätzt. Und das für jemanden, der jetzt, sage ich mal, eher für den also gemäßigten, demokratischen, Nicht-AfD-Flügel der CDU steht, ist schon vor so einem großen Publikum wirklich auch ein wichtiger Satz. Und es zeigt eben auch, dass auch Orte, die sich explizit antifaschistisch positionieren, in der Lage sind, in kleinen Städten sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und genau diese Orte, die ja nicht nur in Halberstadt seit über 30 Jahren existieren, das muss man ja einfach sagen, vielleicht nicht immer in der personellen Kontinuität, aber in der Kontinuität, was sie für wichtige Orte sind, damit Menschen eben überhaupt in Berührung kommen oder sich sicher fühlen, antifaschistisch aktiv zu werden oder einfach nicht rechts zu sein. Diese Kontinuität wird sicherlich auch nach dem 6.9. nicht abreißen. Und das Wichtige ist doch, mit den Menschen tatsächlich in den Bündnissen und Netzwerken zu sein und zu sagen, hey, was braucht ihr nach dem 6.9. und was braucht ihr, damit ihr gut weitermachen könnt, was braucht ihr auch an Unterstützung, damit ihr nicht nur bis zum Ende des Jahres weitermachen könnt, sondern das nächste Jahrzehnt. Die werden dann nicht weggehen. Ja? Und es gibt andere, die haben aber diese Frage, gehen oder bleiben, viel vordringlicher. Und auch da gibt es eben auch in Sachsen-Anhalt, auch über die städtischen Zentren, also Sachsen-Anhalt städtische Zentren, ja. Wir reden von Halle, wir reden von Magdeburg und irgendwie noch von Dessau, so als die großen städtischen Räume, aber wir reden eben auch von ehemaligen industriellen Zentren wie Bitterfeld-Wolfen. Zum Beispiel gibt es am nächsten Dienstag, Mittwoch, den Migra-Streik. Das sind selbstorganisierte, migrantisierte Gewerbetreibende, die mit Unterstützung vom Landesnetzwerk von Migrantinnenorganisationen in Sachsen-Anhalt von LAMSA und von dem Flüchtlingsrat sagen, hey, wir müssen hier wirklich über Rassismus reden, wir müssen darüber reden, dass unsere Geschäfte angegriffen werden, dass wir strukturell, institutionell, aber auch ganz konkret im Alltag diskriminiert werden, und wir rufen dazu auf, 5 Stunden lang die Läden dicht zu machen, um deutlich zu machen, wir sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur. Und auch das zeigt ja, es gibt da drin eine Perspektive des, der Selbstermächtigung und auch eine klare Ansage, ihr kriegt uns hier nicht weg. Und wer einmal mit dem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg oder auch von Hamburg über Schwerin nach Magdeburg gefahren ist, der weiß es, die und der weiß es auch, dass dieses Phantom, was die AfD konstruiert, von Ostdeutschland, das war nie richtig und das wird auch nicht so werden.
Schöne, mutmachende Ausblicke und Beispiele. Und genau, die Zora in Halberstadt hatten wir auch schon im Ostcafé im Januar, im St. Pauli, in der GWA Kölibri, und hatten da mit Robert über seine Arbeit gesprochen. Und genau, dieses Jahr haben sie 30-jähriges Bestehen und große Feste gemacht. Und genau, das ist total wichtig, dass darüber mehr berichtet wird und dass auch das eben in die Öffentlichkeit kommt und aus den kleinen ländlichen Bereichen die Projekte in Fokus kommen. Ich lese auch überall so, ja, genau diese Jugend- und Kulturzentren sind eben auch so relevant, weil sie Begegnungsorte sind, wo man sich gegenseitig unterstützt, um dran zu bleiben, um weiterzumachen und nicht alleine zu bleiben. Das ist ja auch in einer auch weiter digitalisierten Welt ein Problem, dass man sich oft gar nicht begegnet, sondern liest nur auf Instagram über Dinge, statt irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Und was es nicht bieten kann, ist der digitale Austausch, ist das Gefühl von Solidarität, Begegnung, und wir sind zusammen, ich bin nicht alleine, weil ich weiß ja nicht, wie viele Leute das Gleiche lesen wie ich, wenn wir da sind. Da fehlt auch nochmal, vielleicht gibt es da noch eine Ergänzung von dir, Franka, auch aus dem eurem, weil du ja sehr konkret auch in so einem Kulturzentrum tätig bist.
Genau, also diese Zentren sind eben auch wichtig, um einfach zu sein. Nicht nur, um sich zu vernetzen, um irgendwie aktivistisch zu sein, einfach zu sein. Das ist einfach auch so meine Wahrnehmung. Oft erlebe ich das Komplex, gerade so bei diesem Format Mittwochstresen, wirklich als Unterschlupf in der Stadt, wirklich auch irgendwie sein zu können, unterwegs zu sein mit der Bubble, ohne irgendwie jetzt Angst haben zu müssen. Was ich aber auch oft wahrnehme, ist dann der Heimweg. Und das finde ich schon sehr erschreckend, zumal es alles junge Menschen sind, die dann eben einfach ja nach einer netten Zeit trotzdem mit Angst geschultert in die Öffentlichkeit müssen und dort eben auch oft Situationen erleben, die man so eben auch nicht erleben möchte.
Weil wir ja auch ein bisschen gucken wollen, wie es weitermachen, wie können eure Strukturen, die ihr entwickelt habt, erhalten bleiben für die Zukunft. Was gibt es da für Ansätze, zum Beispiel gegen die Angst auf, für den Nachhauseweg? Habt ihr da Ansätze wie gemeinsam also Schutzkonzepte oder gemeinsame Nachhausewege zu organisieren oder überhaupt auch darüber zu reden, über die Angst?
Genau, also dieses drüber reden, dieses wirklich auch kurz benennen, was es jetzt gerade ist, was mich da umringt, das ist auch schon immer so Teil. Was wir aber nicht haben, sind jetzt, ich sage jetzt mal so Begleitdienste durch die Stadt nach Hause. Das haben wir nicht. Wo wir aber immer auch gucken, wenn wir es wahrnehmen, dass sie zumindest in kleinen Gruppen losgehen, dass in diesen Gruppen eben auch Menschen zugegen sind, die sich diesen Situationen besser stellen als manch andere Person, die in dieser Gruppe unterwegs ist. Das ist so das, was wir jetzt derzeit gerade momentan machen. Dadurch, dass wir eben alle ehrenamtlich arbeiten, ist diese Sparte eben noch gar nicht denkbar, aber durchaus wirklich ein smarter Gedanke. So, genau.
Hallo, mich hat es auch sehr bewegt, wie ihr alle mir so erzählt habt, dass das eben immer dieses Beides ist. Also ganz viel Energie, ganz viel klar zu bleiben und ganz Dinge anzuschieben, zu recherchieren, zu benennen und zu arbeiten. Und gleich, also den, was ich den Queer Pride zum Beispiel jetzt vielleicht, Jascha, in deine Richtung nochmal zu organisieren, seit jetzt ja schon dann 6 Jahren, ne? Und gleichzeitig zu wissen, dass ihr das, es ist auch nicht leichter wird, bei dem Gegenwind gegen queere Personen von den AfD und anderen Menschen. Und also dieser Umgang damit mit Angst und Repressionen einerseits und gleichzeitig immer wieder mutig zu gucken und dass darauf zu gucken, wie kann man sich gegenseitig ja auch einerseits vielleicht die Angst auch ein bisschen nehmen, durch gute Maßnahmen sich zu unterstützen und dass sie nicht den ganzen Raum einnimmt und die ganze Energie nimmt, einerseits die Angst. Und gleichzeitig hattest du, Jascha, das auch für mich sehr deutlich so gesagt, dass es bei euch total wichtig ist, möglichst selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, wir verstecken uns nicht und wir sind da und wir zeigen uns. Und dass das eben auch, vielleicht ja auch ein Weg ist, mit Angst umzugehen. Magst du dazu was erzählen?
Ja, genau, das wurde ja auch schon angesprochen, dass es ja, also klar, jetzt hier auch irgendwie um Ost-West geht, aber vor allem eigentlich da eher ein Stadt-Land-Gefälle vorliegt. Also das will ich auch nochmal sagen, dass das ja in Dresden eine andere Situation ist als bei euch vielleicht oder in Görlitz oder so. Das ist immer noch eine relativ große Stadt, auch wenn es nicht Leipzig ist, von der Stadtgesellschaft her. Genau, also wir bewegen uns da schon anders und kommt auch natürlich nochmal auf den Stadtteil drauf an. Also in einschlägigen Szenevierteln so ist das schon vergleichsweise entspannt einfach. Und trotzdem hatte ich teils den Eindruck, dass aus kleineren Städten Menschen trotzdem nochmal, also die CSDs organisieren, trotzdem nochmal selbstbewusster aufgetreten sind. Also es gab mal einen Menschen, der in Oberfrohna, ja, ich glaube, so heißt das, kleine Dorf, ein CSD mitorganisiert hat und er meinte, naja, auf dem CSD waren 12 Leute, 6 Faschos und 3 Polizisten und er hat das als Erfolg gewertet. Und genau, und wo ich mir dann, ja tatsächlich, ich glaube, da waren noch andere CSDs am gleichen Tag, aber genau, wo ich mich dann auch schon frage, ah krass, also so ein Selbstbewusstsein erstmal zu haben, sich da nicht von demotivieren zu lassen, das finde ich sehr beeindruckend. Zu sagen, wie man das jetzt bekommt, kann ich jetzt auch nicht konkret, aber natürlich in der eigenen Organisation über Ängste reden zu können, das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Auch das Gefühl zu haben oder zu wissen, auf konkrete Bedrohungslagen reagieren zu können, aber sich diese Hirngespinste noch nicht ausmalt, bevor sie nicht konkret vor der Tür stehen. Das sind, glaube ich, so Sachen. Aber auch natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinwegzuschauen, also so auch Erfahrungswerte von anderen Gruppen, Orgas aus anderen Städten, vielleicht auch aus anderen Ländern einfach sich einzuholen. Also wir versuchen einigermaßen mit mit der Pride in Usti und in Wrocław in Kontakt zu bleiben und die sind einfach schon ein bisschen weiter. Also die haben Erfahrungen mit extrem rechten Regierungen. So diese Bedrohungslage der CSDs, die jetzt in den letzten, jetzt vor 3-4 Jahren so auch medienpräsent eingetreten ist. Das war jetzt durch die Erfahrungswerte von dort jetzt nicht so ganz überraschend so. Genau. Und da handfest der Angst entgegenzutreten, ich glaube, das ist sinnvoll.
Genau, also irgendwas Konkretes, wo du sagst, das, darüber sprechen wir gerade, das planen wir, das bieten wir an, damit jetzt nicht Leute sich zurückziehen, weil ich meine, Menschen, die unterschiedliche Dinge in ihrem Leben schon erlebt haben, da fällt es ja auch auf unterschiedlichen Boden von, nee, ich kann das nicht mehr. Und es geht ja auch immer darum, das psychisch auszuhalten und da vielleicht zu vermeiden, dass Leute sich alleine zurückziehen.
Also wir hatten jetzt das ziemlich konkret im Rahmen einer Queer Action Week unterschiedliche Workshops angeboten, also klar mit starkem Fokus auf CSD-Anreisen. Das waren so Klassiker wie Demo 1x1, weil ja auch CSDs teils für junge Menschen die ersten Demos sind, auf die sie fahren. Pfefferspray-Workshop oder Parkour on Heels oder in Track-Kostümen, aber auch Workshops oder Räume geöffnet, um genau mit solchen Themen umzugehen, also einfach über die Ängste zu sprechen. Also solche Angebote versuchen wir zu schaffen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber tendenziell, also wir bieten sie immer wieder an, also das spricht dafür.
Ich habe gerade so ein kleines Unwohlsein damit, jetzt sind wir schon wieder bei der Angst und reden die ganze Zeit über die Angst. Also was man gerade sieht ist, es gibt gerade oder ist gerade in den letzten zwei, drei Jahren entstanden, so eine Szene junger Neonazis rechts neben der AfD. Ja, hier in Hamburg hat ja gerade der Prozess gegen die letzte Verteidigungswelle stattgefunden. Das ist vielleicht so die Speerspitze von diesem Milieu. Und klar, die sind gefährlich. Aber die arbeiten ganz oft symbolisch mit Angst, mit symbolisch mit Gewalt. Die wissen, dass Leute vor ihnen Angst haben und nutzen diese Angst. Und ganz oft kann man denen aber auch noch entgegentreten. Und ich sage mal, wir hören in der Beratung durchaus auch immer mal wieder die erfolgreichen Geschichten, wo Leute denen entgegengetreten sind. Also in Bad Freienwalde, Kleinstadt in Brandenburg, greift so eine Gang ein Stadtfest an, ein alternatives Stadtfest. Die Polizei guckt zu, die Leute auf dem Stadtfest machen die Ding fest, beenden den Angriff. Ja, der dritte Weg zieht durch Märkisch-Oderland, ist ein Landkreis nordöstlich von Berlin, so ein Uniform-Wandertag, kommt zu so einem Hoffest, Hofflohmarkt sozusagen, zeigt da Präsenz. Die Leute von dem Hofflohmarkt sagen, ey, ja, mit euren komischen Hemden und so, wir wollen euch hier nicht. Ja, die machen sich breit, fangen an, die Leute zu bepöbeln, werden da runtergeschmissen. Klar hat dabei jemand auf die Nase gekriegt, aber aus Sicht der Leute war es, hey, wir haben den dritten Weg, der hier auftritt als Elite-Neonazi-Organisation, erfolgreich von unserem Hofflohmarkt runtergeschmissen. Ja? Also man kann es auch so erzählen und wir hören diese Geschichten auch immer mal wieder so. Und das müssen wir auch meines Erachtens stärker so klar machen, hey, man kann den Leuten auch entgegentreten. Na, das ist nicht risikofrei, überhaupt nicht. Die Leute, die denen entgegentreten, die wissen auch, welche Risiken sie eingehen. So, ja, die Leute, die in Bad Freienwalde den Angriff beendet haben, die wussten, was sie da machen. Die Leute, die da den dritten Weg vom Hofflohmarkt geworfen haben, die wussten, dass das der dritte Weg ist. So, ja, die wussten, was das für Leute sind. Deswegen haben sie sich ja runtergeworfen. Und ich glaube, das ist es halt auch, was man ja klar machen muss. Und ich weiß nicht, und wir kriegen das ja auch in der Beratung von migrantischen Jugendlichen mit. Da wissen auch Leute, sich zu behaupten. Ja, und wissen auch, wie sie auftreten müssen und so weiter. Und ich glaube, das muss man halt auch erzählen, ja, wie der Umgang damit ist. Und das ist, glaube ich, auch was sich geändert hat, zum Beispiel im Vergleich zu den 1990er Jahren. Es gibt durchaus auch im ländlichen ostdeutschen Raum Punkte, an denen wir, wer immer jetzt wir ist, kleine Machtpositionen haben, kleine Punkte, von denen aus wir wirkungsmächtig und durchsetzungsfähig sein können. Und auf die müssen wir aufmerksam machen, die müssen wir ausbauen und so weiter. Und weil wenn wir immer sagen, die sind ganz doll gefährlich und wir haben ganz große Angst, ja, dann haben die zu viel, Ich meine, das ist für die halbe Miete. Ja, wenn die Leute Angst vor denen haben und ja, das ist ja das, was sie wollen. Wir müssen ja dieser Angst entgegentreten.
Ja, super, vielen Dank dafür. Genau, also grundsätzlich ist ja auch immer die Frage, wie viel Macht gebe ich Menschen? Und das, finde ich, hast du eben sehr schön ausgeführt auch. Und das, was wir ja auch, sich aber hier auch durchzieht, warum, was ihr ja auch alles berichtet, was ihr tut und welche Erfahrungen ihr hier erzählt, ist ja genau das, zu sagen, was es alles gibt, worüber nicht alle Leute hier im Raum, glaube ich, Bescheid wissen, welche Projekte, welche Erfahrungen, welche mutigen Aktionen es gab, sich zu widersetzen und dem eben heute hier Raum zu geben. Und gleichzeitig war mir nur wichtig zu sagen, es nicht ganz auszublenden, dass das auch einen Preis hat und dass auch einzelne Menschen dafür ganz schön viel aushalten. Und darüber auch zu reden, und das ist vielleicht so eine Haltung, die mir persönlich da wichtig ist, sowohl als auch auszuhalten, jetzt in diesem so, weil ich glaube, dass die Menschen auch, und das nehme ich auch zum Beispiel in Hamburg wahr, in Gruppen, in denen ich mich bewege und aktiv sind, es wird nicht offen gesagt, aber wenn es darum geht, gemeinsam in Osten zu fahren, zu irgendwelchen Veranstaltungen, ich nehme dann oft wahr, es gibt auch eine Angst, ohne darüber zu reden. Und auch deswegen ist es für mich so ein Anliegen, weil es so Bilder gibt, die und einfach so eine Sorge, ich fühle mich einfach unsicher. Und jetzt sitzen wir hier heute eben in Hamburg und deswegen wäre es mir auch so ein Anliegen, auch da mit reinzugeben, hinzufahren, mitzumachen, dabei zu sein. Und aber auch, ich werde Menschen nicht motivieren, wenn ich ihnen sage, ich habe doch keine Angst oder so tue, als ob es keine Angst gibt. Und das nur noch mal zur Ergänzung. Genau. Und ja, an dem Punkt vielleicht nochmal weiter zu gucken, in dieser sowohl als auch Bewegung, möchtet ihr vielleicht aus eurer Erfahrung, Arthur und Hussein, nochmal was ergänzen, was ihr jetzt gehört habt von den Kollegen und Kolleginnen auf dem Podium?
Da wir jetzt ein bisschen über Anekdoten sind, ich erzähle es mal, ne, mit dem Klettern. Wir beide gehen klettern und auf einmal liegt ein Helm rum mit Aufkleber dritter Weg. Okay, jetzt ist eine Entscheidung zu treffen, drehen wir um. Geben klein bei oder gehen wir jetzt hoch an Kletterfelsen, wo wir den dritten Weg haben. Wir Helden sind hochgegangen, waren klettern und haben uns gesagt, wir lassen uns nicht zum Untermenschen machen und ziehen vor Angst jetzt weg. Und da waren wir dann zwischen den Typen und die konnten mit uns nicht wirklich umgehen, weil Hussein ist eindeutig zu sehen und ich hatte einen Zeckenaufkleber auf der Hose. Und das Ding ging gut. Ich weiß nicht, was geworden wäre, hätten die angefangen loszuhitlern, weil ich glaube, ich hätte da nicht die Klappe gehalten. Das hatten wir zum Glück nicht, es war eine brenzlige Situation, aber wir haben uns einfach gesagt, nee, wir hauen jetzt hier nicht ab. Kann man jetzt für Mackertum sonst was halten, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du ein Selbstbewusstsein entwickelst, dass du ihn nicht klein beigibst und den Raum, den du hast als Lebensraum, als Umgang, auch ein bisschen verteidigst, indem du präsent bist und nicht dann halt mal woanders lang gehst, weil die dort sind. Ne? Und noch was, ein kleiner Hinweis jetzt. Wir sind jetzt thematisch in den 90ern, wir sind jetzt dabei, wie es um direkte Nazi-Klicken geht und um Nazi-Terror und das sind aber nicht die, die jetzt die Wahlen entscheiden, die in die Fläche gehen. Und da brauchen wir noch ein bisschen andere Konzepte, auf die wir nicht vorbereitet sind. Das Anti-Nazi, das haben wir gut einstudiert seit Jahrzehnten, aber wir haben eine andere Bedrohung. Das wollte ich jetzt nochmal zu Protokoll geben, weil wir gerade uns so schön in diesem Thema reinarbeiten. Ja. Ne, deswegen gerne einen Break jetzt. Ja.
In Urton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Weitermachen, How to Widerstand in autoritären Zeiten. Eine Panel-Diskussion vom 23. August 2026. Beteiligt waren antifaschistisch und antirassistisch engagierte Menschen aus Thüringen, Queer Pride Dresden, Hannes Püschel von Opferperspektive e.V. Brandenburg, Heike Kleffner, Journalistin, Autorin und Mitautorin des Podcasts Kipppunkt Ost und eine Vertreterin des Kultur- und Hausprojekts Komplex Schwerin. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sonja Nielbock. Es handelt sich um eine Kooperation der INI-Solidaritätszuschlag mit dem freien Senderkombinat FSK aus Hamburg. Gefördert wurde die Diskussion von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ihr hörtet heute den ersten Teil der Diskussion. Den zweiten Teil könnt ihr in der kommenden Ausgabe von O-Ton Playback am kommenden Freitag um 19 Uhr oder in der Wiederholung am Dienstag um 14 Uhr hören.